Heute Morgen predige ich über Jesaja Kapitel 11, Vers 1 folgende. Das Vorbild für dieses Lied, es ist ein Ros entsprungen. Da heißt es, ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schoss aus seinen Wurzeln Frucht tragen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Er wird die Armen richten mit Gerechtigkeit und den Elenden im Land sprechen, recht sprechen mit Billigkeit. Er wird den Tyrannen schlagen mit dem Stab seines Mundes und den Gottlosen töten mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit wird der Gürtel seiner Lenden und Treue der Gurt seiner Hüften sein. Da wird der Wolf zu Gast sein bei dem Lamm und der Panther bei dem Böcklein lagern. Kalb und Junglöwe werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden sich befreunden und ihre Jungen werden zusammen lagern. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, der Säugling wird spielen an dem Loch der Otter und nach der Höhle der Natter streckt das kleine Kind die Hand aus. Nichts Böses und nichts Verderbliches wird man tun auf meinem ganzen heiligen Berg, denn voll ist das Land von Erkenntnis des Herrn wie von Wassern, die das Meer bedecken. An jenem Tag, da werden sich die Heiden wenden an das Wurzelschoss Isais, das als Panier der Völker dasteht und sein Wohnsitz wird herrlich sein. Hier ist die Rede von einem Stumpf Isais. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Baum gefällt haben und wann das letzte Mal. Man kann Bäume ja aus verschiedenen Gründen fällen, entweder weil sie zu alt sind oder zu groß oder teilweise die Äste schon abgebrochen sind. Man kann einen Baum auf einmal fällen, indem man ihn unten absägt. Man kann einen Baum fällen, indem man vorher die größten Äste absägt und dann erst den Stamm wegnimmt, damit er beim Umfallen nicht so viel Schaden anrichtet. Ja, und dann hat man ihn abgesägt. Jetzt müsste man noch die Wurzel ausgraben, das ist dann die härteste Arbeit. Man könnte aber auch sein, dass man die Wurzel drin lässt, sagt, was soll's, die stört mich nicht mehr, lassen wir sie drin. Und manchmal geschieht es, dass dann so aus einer Wurzel plötzlich wieder so kleine Triebe hochkommen aus diesem Stumpf und da wieder etwas Neues wächst. So dass man überlegt, soll ich das Neue weiter wachsen lassen, dann gäbe es ja vielleicht wieder so einen Baum wie vorher. Oder soll ich es abschneiden, so dass dieser Stumpf wirklich stirbt. Das kann man verschieden handhaben. Gott hat mit seinem Volk es so praktiziert, dass er diesen Baum erstmal teilweise abgesägt hat. Er hat von diesem Baum 5/6 weggesägt, sah nicht mehr sehr schön aus. Und da blieb noch so ein Rest übrig. Später hat er auch den Rest abgesägt und nur noch einen Stumpf in der Erde gelassen. Und von diesem Stumpf heißt es, dass ein Spross von diesem Stumpf wieder ganz neu rauskam, der wächst. Und dieser Spross ist ein Bild für Jesus, der aus diesem abgesägten Stumpf Israels heraus wächst und große Bedeutung gewinnt. Von diesem Spross heißt es, dass er von dem Geist des Herrn erfüllt und geführt ist. Und hier taucht 7-mal das Wort Geist auf. Das ist sicher interessant. Es ist der Geist des Herrn. Das heißt letztlich der Geist Gottes. Es ist der Geist der Weisheit. Das heißt, dieser Spross Jesus wird eine ganz feine Form praktischer Lebensbewältigung haben. Es ist der Geist der Einsicht. Das heißt, er hat Durchblick, der Geist des Rates, er weiß immer, wo es lang geht, der Geist der Stärke, er kann das Richtige auch verwirklichen, der Geist der Erkenntnis, er hat nicht nur Durchblick, sondern auch Überblick und der Geist der Furcht des Herrn. Er nimmt Gott absolut ernst und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Hier wird Jesus beschrieben, dieser Spross, der aus dieser Wurzel kommt, und deshalb feiern wir ja Weihnachten, weil wir feiern, wie so ein Spross aus dieser Wurzel Isaes gewachsen ist. Es ist die Frage, wer war der Isae? Isae war der Vater Davids, das heißt eigentlich sozusagen der Stammvater des Königsgeschlechtes Davids. Und Jesus ist ja ein Davidsohn, der sozusagen aus dieser Wurzel heraus gewachsen ist. Ja, dann kommen interessante Aussagen über Jesus. Es heißt, dass er richtet, dass er Recht spricht, dem Armen und auch über den Tyrannen. Er übt Gericht aus. Das ist etwas, was die wenigsten Menschen mit Jesus verbinden. Wenn jemand etwas von Jesus weiß, denkt er gewöhnlich an ihn und sagt, oh, er ist der Heiland, habe ich mal gehört, er soll der Sohn Gottes sein, er hat Wunder getan, hat Menschen geholfen. Die wenigsten denken daran, dass er nicht nur das Gericht Gottes am Kreuz getragen hat, sondern dass er auch der Richter ist. Und hier heißt es, er spricht Recht mit Gerechtigkeit. Das ist ja etwas, was uns weitgehend fehlt. Wenn wir Recht sprechen, dann haben wir irgendwelche Maßstäbe. Aber ob das immer Gerechtigkeit ist, das ist eine andere Frage. Ja, er wird Menschen gerecht sprechen in seiner Liebe. Und er wird solche, die meinen, dass sie die Macht haben, absägen und vernichten. Hier heißt es, dass er den Tyrannen schlagen wird, ihn mit dem Hauch seines Mundes tötet. Ja, wenn ich jemand anhauchen würde, würde der nicht tot umfallen. Was ist darunter gemeint, wenn Jesus einen anhaucht und er dadurch getötet wird? Jesus sagte mal, nicht ich richte euch, sondern das Wort, das ich zu euch rede, das wird euch richten. Wenn Jesus den Tyrannen tötet mit dem Hauch seines Mundes, dann heißt das, dass er ihn als Richter durch das Wort Gottes ums Leben bringt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich muss hier ein ganz klein bisschen was erklären, was manche vielleicht noch nicht weiß. Jesus wird wiederkommen, sagt die Bibel, und er kommt in drei Funktionen wieder, als Bräutigam, für die geliebte Braut seiner Gemeinde, als König für sein Volk Israel und als Richter für den Rest der Welt. Er kommt wieder als Bräutigam für seine Gemeinde, die seine Braut ist, die er sehr liebt, als König für sein Volk Israel und der auch über die Erde herrscht und als Richter für all die anderen. Und wenn es hier heißt, dass er den Tyrannen schlägt mit dem Stab seines Mundes, kann man zu Hause einmal Offenbarung 19 nachlesen, wenn man will, wo Jesus, dieser wiederkommende Herr, eine ganze Armee töten wird, die gegen sein Volk Israel kämpft in der Endzeit, geleitet durch einen politischen Führer, den die Bibel Antichrist nennt, einen Mann, der sich selbst letztlich als Messias ausgibt, und den wird er töten mit dem Schwert seines Mundes. Das heißt, Jesus wird nicht nur als der Bräutigam wiederkommen, sondern auch als der König, als der Richter, der vielen Menschen das Leben nehmen wird, weil sie ohne diesen wunderbaren Gott leben wollten. Er wird dann ein Friedensreich aufbauen, hier auf der Erde, für 1000 Jahre. Hitler hatte ja auch mal davon gesprochen, dass er das sogenannte 1000-jährige Reich aufbauen würde, weil er sich als diesen gottgesandten Messias fühlte. Es hat dann nur 12 Jahre gedauert. Jesus wird für 1000 Jahre Frieden aufbauen, und in dieser Zeit wird Satan gebunden sein. Und dann kommen hier ja so Aussagen, die man eigentlich nur als ein Märchen aus Grimms Büchern bezeichnen könnte, dass der Löwe und das Kalb und der Bär und ein kleines Kind alle zusammenspielen. Da scheint irgendjemand im Biologieunterricht nicht ganz aufgepasst zu haben, der das geschrieben hat. Oder vielleicht hat er doch recht. Das heißt, dieser Friede Gottes wird so groß sein, dass er auch das Tierreich erfasst. Kann man einfach nur mal so stehen lassen. Es entspricht im Moment nicht unserer Erfahrung, aber Gottes Wort ist immer größer als unsere Erfahrung. Ja, und dann werden sich die Heiden wenden an das Wurzelschloss Isaes. Das heißt, da werden viele, die dann auch leben, feststellen, das ist es also, was wir eigentlich die ganze Zeit gesucht haben, diesen Frieden Gottes durch Jesus. Werden sich zu diesem dann gläubig gewordenen Volk Israel wenden und Jesus liebgewinnen. Das war jetzt ein ganz kurzer Abriss, für manchen verständlich, für manchen vielleicht ein bisschen unverständlich, weil er zum ersten Mal mehr darüber hört. Eine prophetische Aussage der Bibel, dass Jesus wiederkommt, als Bräutigam, als König, als Richter. Bisher kam er einmal als Mensch auf der Erde, er wird dann in übernatürlicher Weise wiederkommen und das hat große Auswirkungen für die Erde. Insofern habe ich nie Angst, auch wenn jemand denkt, wir könnten unsere Erde selber mal in die Luft sprengen, habe ich nie eine Angst davor, weil ich weiß, dass sie nach biblischer Aussage mindestens noch 1000 Jahre bestehen wird und dann werden wir sie nicht in die Luft sprengen, wenn Gott sagt, dass sie noch mindestens 1000 Jahre bestehen wird. Ich möchte versuchen, das, was ich eben prophetisch mir so angedeutet habe, persönlicher werden zu lassen und es auf uns zu übertragen. Das ist einmal das Bild vom Stumpf, abgesägt, aber da wächst etwas Neues. Das ist für mich persönlich eine ganz große Hoffnung, vielleicht auch für manchen, der heute Morgen hier ist. Ich kenne eine ganze Reihe von Christen, die mit Jesus angefangen haben zu leben und dann sind sie irgendwo abgesägt worden. Sie haben die falsche Partnerwahl getroffen, sie haben irgendwo ihren Glauben an Gott, aus welchen Gründen auch immer, an den Nagel gehängt. Und man sieht auch an ihrem Leben, dass sie abgesägt sind. Da kommt nichts Produktives im Moment dabei heraus. Aber die Hoffnung ist, dass die Wurzel noch in der Erde steckt. Das heißt, aus dieser Wurzel kann etwas Neues wachsen. Gott hat denjenigen nicht mit Stumpf und Stiel sozusagen rausgerissen, sondern dort, wo er auch vorübergehend abgesägt zu sein scheint, kann etwas Neues wachsen durch Gottes Treue und Güte. Es ist kein Freibrief zu sündigen, aber es ist eine Hoffnung, weil Gott treu ist und uns, wenn er uns wirklich erwählt hat, vielleicht vorübergehend auf die Seite legt, aber nicht die Wurzel rausreißt. Es ist also möglich, einen Neubeginn zu haben, dort, wo vieles so aussieht, als ob nichts mehr wachsen würde. Dazu kommt natürlich, dass wir den Heiligen Geist auch brauchen, von dem hier dauernd die Rede ist, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um Gottes Leben zu führen, so wie er es möchte. Und es ist genau derselbe Geist, der Geist, der uns Weisheit gibt zur Lebensbewältigung, der uns Einblick gibt und Überblick, der uns einen guten Rat erteilt immer wieder, der uns stärkt und der uns Furcht des Herrn lehrt. Es ist erstaunlich, wenn jemand Gott nur so ein bisschen kennt, hat er keine Furcht Gottes im Leben. Das heißt, er handelt so, als ob Gott zwar zusieht, aber eigentlich sich nicht einmischt. In dem Maß, wie jemand Jesus kennenlernt und ihn wieder neu ernst nimmt, kommt auch Furcht Gottes in sein Leben. Furcht Gottes heißt, dass er Gott anfängt, neu ernst zu nehmen. Ihn nicht einen guten Mann sein lässt, nicht sagt, ich glaube an Gott, so wie ich an Bismarck und seine Sozialpolitik glaube, obwohl er schon lange tot ist, sondern ich glaube an Gott als einen, der heute Einfluss nimmt in meinem Leben und mich führt. Ich finde es wichtig zu sehen, der Heilige Geist macht unser Leben erst komplett. Die Bibel sagt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Im Geist heißt, dass ich den Heiligen Geist empfange, wenn Jesus in mir lebt. Vorher habe ich auch gebetet. Vorher habe ich nicht geistlich gebetet, sondern seelisch. Ich habe meine Gefühle ausgedrückt gegenüber Gott. Ich hatte aber nicht diese direkte Verbindung zu ihm, weil mir der Heilige Geist fehlte. Und das Beten verändert sich sehr stark, wenn jemand Jesus kennenlernt, weil er dann nicht mehr seelisch beten wird in erster Linie, sondern geistlich. Der Heilige Geist in ihm leitet ihn im Gespräch mit Gott. Wir erfahren auch ein Stück von Gottes Gericht in unserem Leben, erfahren, dass er mit manchen Dingen nicht einverstanden ist, dass er uns davon befreit, dass er uns aber auch zeigt, wie es besser geht als das, was wir vielleicht bisher getan haben. Ich erfahre Gottes Gericht immer als einer, der angenommen ist von ihm. Und das ist der Unterschied. Ich erfahre Gottes Gericht immer als einer, der angenommen ist von ihm, weil ich Jesus kenne. Und insofern hilft mir dieses Gericht Gottes in meinem Leben zur Reinigung, indem es mich vielleicht von irgendetwas befreit, was gar nicht so gut wäre, und mir hilft, den Weg klarer zu gehen. Bei diesem Gericht Gottes weiß ich aber auch, dass es mit einem Sieg Jesu verbunden ist. Die wenigsten Leute unter uns glauben an den Teufel. Das ist sicher verständlich, weil man mit ihm nicht so viel zu tun haben möchte. Ist aber schlecht. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Bundeswehr hier, die überhaupt nicht wüsste, wer ihr Feind ist, gegen wen sie eventuell irgendwann mal wo und wie kämpfen müsste. Wobei wir natürlich hoffen, sie sollte nie kämpfen, aber stellen Sie sich eine Armee vor, die nie irgendwie eine Vorstellung hat, gegen wen sie eigentlich antreten sollte. Ob das die Spatzen in der Luft sind oder die Fische im Meer oder irgendein Soldat oder sonst was. Und so sind viele Menschen, sie staunen, woher die Schwierigkeiten im Leben kommen und sie haben keine Ahnung davon, wer dahinter steckt, dass es letztlich der Teufel ist. Und insofern versuchen sie zu kämpfen gegen irgendwas und irgendwen und wissen nicht, wer das ist. Wer an der Person des Teufels vorbeigeht, kann in seinem Leben vieles nicht erklären. Er wird für viele Schwierigkeiten keine Erklärung finden, für viele Versuchungen, für viele Demütigungen, für viel Böses, was er erlebt oder auch selber tut. Dann wird er immer nur das Böse in Menschen suchen und dabei ein bisschen zu kurz blicken. Jesus schenkt uns aber Einblick und Überblick. Er hat diesen Feind geschlagen. Wo hat Jesus den Feind Gottes geschlagen? Er hat ihn dort geschlagen, als der Feind dachte, das ist mein Triumph, nämlich am Kreuz von Golgatha. Da dachte der Teufel, jetzt habe ich den Sohn Gottes sozusagen aus der Welt heraus gekickt, der ist verschwunden. Und genau an der Stelle hatte er seine Anrechte an die Menschen verloren, weil Jesus ja gestorben ist, indem er Gottes Gericht stellvertretend für uns getragen hat, damit Gott uns jetzt vergibt. An der Stelle hat der Teufel seine Anrechte an uns verloren, weil jetzt Vergebung da ist, wo früher Schuld war. Und der Teufel hat nur Anrechte durch Schuld. Wo etwas vergeben ist, hat er sozusagen keinen Angriffspunkt mehr. Da ist die Stelle zu glatt für ihn. Jesus hat diesen Feind besiegt, durch das Schwert seines Mundes, das heißt durch sein Wort. Und das ist sicher ein ernster Punkt für jeden Christen unter uns, dass er Gottes Wort gebrauchen möchte, um auch Sieg zu haben über den Feind. Ich staune immer wieder, wie viele Christen, sicher auch heute Morgen hier unter uns, Schwierigkeiten haben, die Bibel zu lesen. Ich wiederhole das, wie viele Christen immer wieder Schwierigkeiten haben, die Bibel zu lesen, ist für mich letztlich verständlich und auch wieder unverständlich. Ich habe an jedem Tag, haben wir in unserer Familie bestimmte Zeiten eingeplant, wo man frühstückt. Das ist jeden Tag das Gleiche. Das ist eingeplant, weil ich weiß, das ist wichtig. Wäre schlecht, wenn ich ohne Frühstück in den Tag gehen würde. Und genauso halte ich es für möglich, jeden Tag irgendwo eine Stelle einzuplanen, in der ich Gottes Wort lese, betrachte, darüber bete und mein Leben mit Jesus in Verbindung setze, ganz bewusst. Warum? Damit ich Kraft habe, den Feind im Lauf dieses Tages zu besiegen. Ja, damit ich das Wort Gottes, was sozusagen die Waffe ist, die einzige, die Gott mir gibt, in meinem Leben aktiviere und einsetzen kann für diesen Tag. Ich finde es schön, dass gerade dieser Tage mir jemand sagte, der wieder ganz neu regelmäßig anfing, die Bibel zu lesen. Ich schimpfe nicht mehr. Erstaunliche Beobachtung von jemand über sich selbst. Ich habe angefangen, das Wort zu lesen jeden Tag. Und die Aggression hat aufgehört ein Stück weit. Das heißt nicht, dass Leute, die die Bibel lesen, nicht mehr aggressiv sein können. Aber dieses Schwert des Geistes schenkt Sieg auch im persönlichen Leben. Beruhigt Nerven, schenkt vielleicht bessere Leistungen, weil Jesus Freiheit dazu gibt. An der Stelle ist die Frage, möchtest du jemand sein, der immer wieder in der Niederlage lebt, weil er eigentlich das Wort Gottes als Waffe nicht einsetzen kann? Oder möchtest du jemand sein, der Gott ehrt, dadurch, dass er Gottes Wort jeden Tag ganz neu aufgreift, um Sieg zu haben über den Feind? Das heißt nie, dass man fehlerfrei lebt, aber Gott schenkt die Möglichkeit zum Sieg, zur Überwindung. Ja, und dann ist hier die Rede von diesem Friedensreich. Das ist ja eine Art Schlaraffenland. Kinder lesen was vom Schlaraffenland, sind heute vielleicht gar nicht mehr begeistert, mussten sich durch so einen Berg von Reisbrei hindurch essen. fliegen dann die gebratenen Tauben im Mund. Heute würde man ein Schlaraffenland sicher ganz anders beschreiben. Ja, vielleicht mehr ein Riesenfreizeitpark mit Unterhaltung, mit was weiß ich nicht allem, wo sich die Leute gut verstehen. Denn das Essen ist für uns im Moment zumindest ja völlig selbstverständlich, dass ich mir die gebratenen Tauben verkaufen muss, aber sie trotzdem kriege, wenn ich sie will. Was hier die Bibel beschreibt über dieses Friedensreich, ist wie eine Fata Morgana. Friede selbst im Tierreich. Gibt es ein paar nette Beobachtungen dazu? Ich denke an einen Maurerpolier, von dem ich gelesen habe. Nee, fangen wir von vorne an. Viele haben Hunde zu Hause. Und mir erzählte jemand einmal, die so einen großen Hund haben, sagten, oh, als wir in unserer Ehe so Knatsch hatten, hat der Hund uns immer ganz vorwurfsvoll angeguckt, hat dann seinen Schwanz eingezogen und ist aus dem Zimmer geschlichen. Ja, das heißt, er hat das mitgekriegt. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich denke, inzwischen muss der Hund seinen Schwanz nicht mehr einziehen, weil sich da einiges geändert hat. Das heißt, die Tiere kriegen auch etwas mit vom Leben der Menschen. Ich denke an einen Maurerpolier, der Christ ist, und er hat in seiner Familie eine Katze und einen Hund. Und die zwei haben sich immer gestritten. Und dann hat er denen mal eine Predigt gehalten, hat gesagt, also hört mal, ihr lebt hier in dem Haus von Christen und da geht es nicht, dass Hund und Katze sich streiten, sondern ihr habt gefälligst freundlich zu sein zueinander. Und von diesem Tag an haben die beiden sich verstanden. Gut, Sie können darüber denken, wie Sie wollen. Ich las von einem Bauern, der Christ wurde, und nach einem halben Jahr hat er entdeckt, dass er ja in der Ecke da noch so einen Knüppel stehen hatte. Den hatte er bis dahin immer gebraucht. Wenn er die Kühe melken wollte, musste er die vorher bestimmte Kühe immer verprügeln und diesen Knüppel als Waffe neben sich stehen haben. Als er Christ geworden war, hat er den Knüppel ganz vergessen. Seine Kühe waren auf einmal so friedlich geworden, obwohl die ja wohl nicht zum Glauben gekommen sind. Es hing daran, dass der Bauer plötzlich Frieden gewann und die Kühe haben das gespürt. Die brauchten keinen Knüppel mehr. Gut, da gibt es nun viele Beispiele solcher und anderer Art. Ich denke an einen jungen Mann, ich lese gerade ein Buch von ihm, der zur Bundeswehr ging, um sie von unten subversiv zu unterwandern, ja, um diese Wehrkraft zu zersetzen, um, was weiß ich, auf andere Weise Frieden zu erzeugen. Es ist ihm nicht gelungen, aber als er nach Hause kam zu seiner Freundin, schlug er ihr ins Gesicht. Und er war ganz entsetzt über sich. Er sagte, eigentlich wollte ich sie in den Arm nehmen, aber dann habe ich sie ins Gesicht geschlagen. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, er schreibt es von sich selbst. Er spürte, wie ihm dieser Frieden fehlt, den er eigentlich in der Bundeswehr produzieren wollte, von unten. Inzwischen ist dieser junge Mann zum Glauben gekommen an Jesus. Ich denke, dass er jemand nicht mehr ins Gesicht schlagen wird, sondern dass er ganz andere Möglichkeiten hat, jemand auch seine Liebe zu zeigen. Ich denke an einen Mann, der selbst zu Panthern gehört hat, der Führer der Black Panther-Bewegung in oder Power-Bewegung, wie man das nennen möchte, in Amerika, Eldridge Cleaver, der selbst viele Geschäfte mit angezündet hat, viele Terroraktionen geplant hat, der später dann ins Gefängnis kam. Aber ehe er ins Gefängnis ging, hat er Jesus kennengelernt. Und er hat gesagt, früher dachte ich, die größte Kraft im Leben ist der Hass. Jetzt weiß ich, die größte Kraft im Leben ist die Liebe. Und das freut mich. Ich kann Menschen vergeben. Ich weiß, dass ich sie nicht durch brutale Gewalt verändere, sondern nur durch Liebe verändern kann. Insofern könnte man sagen, dass Gott Frieden schenkt. Nicht unbedingt in dem Tierreich, dadurch, dass es jetzt schon verändert wird, das wird in der Zukunft geschehen. Aber Menschen sind ja oft ganz ähnlich wie Tiere, die fressen sich gegenseitig auf. Wenn man mal an diesen Konkurrenzkampf im Beruf denkt oder an viele Auseinandersetzungen in Familien, wo sich Ehepartner gegenseitig schlagen und das Leben zur Hölle machen, mit Worten schlagen, mit Fäusten, mit Gästen. Und wenn da plötzlich Frieden hineinkommt, weil dieser Friedefürst ein Herz erreicht, dann ist das ja auch ein Wunder des Friedensreiches Gottes. Oder wenn jemand, der die giftige Zunge der Kritik und des Fluchens immer eingesetzt hat, jetzt plötzlich vielleicht über den Umweg des Schweigens loben und fürbitten lernt, sodass Gott diese giftige Zunge wegnimmt, kann Gewaltiges geschehen. Christen können sich untereinander auch beißen, sie können sich auch auffressen, aber sie kennen denjenigen, der sie befriedet. Und hier heißt es, dass ein Löwe und eine Kuh und ein kleiner Junge auch diesen wunderbaren Gott kennenlernen. Und das finde ich gut, wenn Menschen neugierig werden, wer dieser Christus ist, weil sie irgendetwas von seinen Auswirkungen mitbekommen, sei es im Leben von Christen oder dadurch, dass jemand intensiv schon seit Jahren für sie betet oder ein gutes Buch sie erreicht, wenn sie sagen, ich möchte den auch kennenlernen. Ich fasse das Ganze zusammen. Am Einstieg war dieser gefällte Baum. Die Wurzel bleibt aber drin, ein Bild für die Treue Gottes. Aus dieser Wurzel kann Neues wachsen. In diesem Fall hier ein Bild für Jesus, der vom Heiligen Geist geführt ist, auch Christen ist das wichtig, der richtet, ich erfahre Jesus als einen, der mein Leben auch reinigt durch sein Gericht, vor allen Dingen durch das Wort, das er redet, das den Feind besiegt. Und deshalb möchte ich dieses Wort jeden Tag aufgreifen. Ich erfahre, dass er Frieden stiftet, dass er Menschen befriedet und auch Umstände befrieden kann, sodass Gottes Erkenntnis entsteht und Menschen neugierig werden, wer ist dieser Jesus? Können wir den vielleicht auch kennenlernen? Hab Dank, lieber Herr Jesus, dass du dieses Wurzelspross bist, derjenige, durch den aktive Hoffnung entsteht, derjenige, der Frieden schenkt, der aber auch richten kann, der den Feind Gottes besiegt hat und immer wieder besiegt durch dein wunderbares Wort. Du weißt, was das Gesagte diesem oder jenem bedeutet hat heute Morgen. Segne ihn, dass er die richtigen Konsequenzen zieht und dich ehrt. Amen.